Es ist jetzt gerade eine Zeit, wo es so viele RapperInnen wie noch nie. Also, wo ich mich. Und ich sage nicht, dass es. Aber doch im Schweizer Rap, dass so viele aktiv gewesen sind und auch. Halt auch noch vielleicht ein bisschen mehr Plattform bekommen haben, was weiß ich. Und das hat ganz sicher mit der feministischen Schub von den letzten 10 Jahren zu tun.
Sarah und Mara im Gespräch mit. Der Podcast von der Frauenzentrale Zürich.
Wir wollen Vorurteile abbauen.
Und Verbindungen schaffen.
Wir wollen mit unseren Gästen über ihre Lebenswelten reden.
Ihre Perspektiven und Erfahrungen.
Und ihre Sünden.
Und wir wollen auch wissen, was sie verdammt gut können.
Die heutige Folge, die wird unterstützt von stadtlandkind.ch, einem Schweizer Onlineshop für die ganze Familie. Und wir freuen uns über die Partnerschaft.
Ja, sehr, dem kann ich mich nur anschliessen.
Weil es amig auch nicht so einfach ist mit dem ganzen Thema, ja, wie zahlen wir das alles da, was wir machen? Ja. Und ich freue mich auch, wir haben noch so ein Produkt zugeschickt bekommen. Und es ist wie so, wenn man so eine Partnerschaft macht, ist ja so ein bisschen, ja, wer passt denn da? Und ich muss wirklich sagen, also, irgendwie gerade so die, du hast auch einen Armreif angesehen.
Ich habe auch einen angelegt. Und es ist im Fall ein Zufall. Es ist jetzt nicht irgendwie wegen der Folge mit Stadtlandkind.
Nein, ich habe eben meine jetzt einfach immer an, seit ich das Päckchen bekommen habe. Und ich finde das recht gut. Und wir wollen euch, liebe Zuhörerinnen, ein bisschen mitnehmen in unseren Prozess, den wir hier machen mit unserem Podcast. Euch auch immer mal wieder hinter Kulissen anschauen, euch einbeziehen. Es ist so, die Idee zu dem Podcast, es ist so ein Herzensprojekt von uns zwei, wo wir dann unglaublich Freude hatten, dass die Frauenzentrale gesagt hat, hey, ja, das machen wir mit euch zusammen. Die Frauenzentrale ist ein NGO, das heisst, es war von Anfang an klar gewesen, dass sie nicht jetzt irgendwie ein Budget haben für das. Wir haben dann auch Glück gehabt und haben können jetzt die ersten 1,5 Jahre mit Stiftungen und Unterstützung auch von Mikrokulturprozent haben wir bekommen und haben dann können da das Studio zahlen und uns so einen kleinen Minilohn. Und jetzt ist es so, dass wir für das kommende Jahr und auch das übernächste Jahr uns entschieden haben, ja, wir müssen neue Wege finden, weil eben Stiftungen haben wir jetzt gerade niemand mehr, der es übernimmt und auch sonst nicht jetzt irgendwie im Lotto gewonnen.
Das wäre manchmal schon schön.
Das wäre mega schön. So Win for Life, denke ich immer, wäre super.
Und die sponsert uns aber nicht einmal.
Nein, also pst, nichts mehr sagen. Und wir haben uns dann viele Gedanken gemacht, also zusammen mit der Frauenzentrale. Wir sind immer mit ihnen natürlich im Austausch. Ja, wie gehen wir weiter? Wie wollen wir weiter? Und was einfach wie klar ist, wir stecken unglaublich viel schon unbezahlte Arbeit in diesen Podcast. Einen Weg, weil, ja, es liegt unglaublich viel daran, die Stimmen dürfen sichtbar zu machen, die Frauenstimmen. Und wir wollen das weitermachen und gleichzeitig eben Mara und ich sind beide selbstständig und einfach auch ganz viel am Care arbeiten und haben so gemerkt, aber ein bisschen daran verdienen müssen wir dann schon. Und wenn es dann den kleinen Lohn nicht einmal mehr gibt, dann wird es schwierig. Und darum haben wir uns entschieden, dass wir uns getrauen, eine Crowdfunding-Kampagne zu machen. Die ist schon online und ihr seht den Link dazu in den Shownotes. Und es ist auf We Make It startet die, also ihr findet es online. Und wir freuen uns wahnsinnig, wenn ihr da uns Lust habt zu unterstützen. Und auch wenn sonst jemand irgendwie so eine total gute Idee hat, wie man das noch könnte unterstützen, das Projekt, ane damit.
Ja, und es ist ja so, dass wir reden immer wieder über Care-Arbeit, über Gratis-Arbeit. Und es ist ja dann immer so ein Entscheid, wie viel ist was wert und wie viel kann man aber auch, also welche Privilegien hat man in dem Sinn auch und kann wie viel Gratisarbeit auch geben, noch zusätzlich zu der, die man macht. Und für uns ist es einfach auch total wichtig, dass wir genug Zeit haben, um können, ja, professionell den Podcast auch machen. Und da wir beide selbstständig sind und auch keine Arbeit leistet, ist es für uns einfach wirklich unumgänglich, dass die Zeit auch gezahlt ist. Und darum danken wir euch jetzt schon, wenn ihr das Crowdfunding unterstützen. Merci vielmals, Sarah, hast du die Einführung übernommen. Ich bin mega froh.
Es ist ja auch nicht so angenehm, ist, über Geld zu reden.
Ja, es ist auch nicht mein liebstes Thema.
Und ich merke wirklich, ich finde es auch spannend, so der Prozess jetzt mit dem Crowdfunding, dass mir das wirklich schwer gefallen ist, sodass mich getrauen auch, so zu sagen, hey, hallo. Ich habe schon auch Mühe gehabt, ich weiss noch, als mein Sohn ganz klein war, wo mir dann jemand gesagt hat, ja, du könntest doch Stiftungen anfragen, wegen einem Hilfsmittel, das nicht gezahlt worden ist, dass ich mega Mühe gehabt habe mit dem.
Ja, und wir sind halt beide, gell, auch in einer Branche unterwegs, wo wir jetzt per se nicht unbedingt reich wird. Ich bin ja gelernte Buchhändlerin. Nachher habe ich in der Kunst geschafft und dann im Journalismus, also auch kein Sechser im Lotto. Und die Gästin, die wir heute haben, ich vermute mal, sie ist jetzt auch in einer Branche unterwegs, wo man nicht unbedingt reich wird in der Schweiz. Hallo Cis, hallo Big Cis, herzlich willkommen.
Schön, bei euch. Bist du da.
Wie ist das, wenn du uns zuhörst? Geld, ist das ein... Das ist Thema, das dich abholt oder gerade triggert?
Ah, beides natürlich. ja, das ist ein Thema, das mega, mega weit vorne ist. Ganz oft und immer wieder und meistens ständig. Und ich finde es einfach auch krass, wie fest einem das kann krank machen. Und das merke ich an mir selber und ich muss ja gleich sagen, ich bin gleich sehr privilegiert. Ich rede die Sprache da, ich habe den Pass von da, ich habe Möglichkeiten, um herauszufinden, wo kann ich Geld bekommen, wenn ich jetzt wirklich... Oder ich habe auch ein Stück weit noch Familie da. Insofern, ich finde, ich bin privilegiert und trotzdem habe ich auch schon richtig zusammenbrechen wegen dem blöden Geld.
Magst du ein bisschen erzählen von dem? Ist das zwar ein heavy Einstieg, aber ja. Es ist ja dann immer eigentlich gerade interessant, wenn man dort... Also, ja, ich finde es mega spannend, oder, was du sagst, auch der Zusammenhang von Gesundheit und Wohlstand quasi. Und es gibt ja so die Leute, die sagen, ah, Geld ist nicht wichtig, weißt, du musst dich von allem Materiellen befreien. Und ich denke jedes Mal, ja gut, das kannst du einfach sagen, wenn deine Rechnungen kannst zahlen, oder?
Wenn deine Rechnungen kannst zahlen, wenn du nur für dich selber verantwortlich bist und dort kannst du relativ frei und unbefangen und auch natürlich vielleicht mit einer gewissen Chance, wo du auf die Welt gekommen bist, kannst du dir dein Leben so einrichten, wie du willst, ja. Also ich habe das Gefühl, das kommt aus einer sehr privilegierten Situation raus. Aber natürlich, also ich meine, klar kann man mit weniger und mit mehr leben, das ist schon klar. Und ich glaube auch, dass sich Armut heutzutage nicht unbedingt darin zeigt, dass die Leute ganz wenig haben, sondern eher, dass die Leute trashiges Zeug haben und von dem manchmal vielleicht doch ganz viel. Aber jetzt bei mir, ja, es ist einfach, wenn du merkst von Monat zu Monat, hey, es ist einfach so knapp und die Rechnungen bleiben liegen und plötzlich magst du die Gouverne nicht mehr aufmachen, weil es einfach wieder Rechnungen sind. Und durch das wird das Problem meistens grösser, weil
die Biegeli sind gefährlich.
Die Biegeli, plötzlich hast du irgendeinen Brief verpasst, wo dir wichtige Informationen gebracht hat, wie du dir auch selber könntest helfen oder was auch immer. Und dann gratis noch tiefer ins Loch. Im ganz krassen Fall. Und ich muss schon sagen, es war natürlich immer bei mir noch gekoppelt gewesen, auch an eine Überforderung mit der Care-Arbeit. Also es ist natürlich ein Päckchen, das zusammenkommt.
Also wie wenn zu wenig... Also du bist ja Mutter von 3 Kindern, gell? Also meinst du so Care-Arbeit mit den Kindern? Also wenn einfach dort schon mega viel ist, dass man dann... Ich kenne das ja auch. Ich bin jetzt in der Ferien gewesen, was uns was privilegiert ist, aber komme so zurück, Riesenbeig, Post und dann bist du aber eigentlich schon wieder voll eingespannt mit dem Kind und irgendwie magst gar nicht erst hineinschauen und hast noch schlechtes Gewissen, dass du überhaupt die Ferien geleistet hast und weiss ich was. So, meinst du so ein bisschen das, dass du dann einfach so absorbiert bist auch mit dem Kind?
Oder ja, und auch isoliert. Also vor allem, wenn sie noch klein sind. Ich rede jetzt schon, also ich glaube, Im Moment habe ich es relativ gut im Griff. Und obwohl Musik und im weitesten Kunst in den allermeisten Fällen ein hartes Pflaster ist, was Geld betrifft, habe ich ein Megaschwein, weil ich einerseits weiss, wo man kann für Produktionen und Tourneen und so Geld anfragen kann. Und weil ich auch schon ein paar Preise gewonnen habe. Und dann gibt es noch andere Förderungen, wo ich auch immer wieder mega Glück habe, dass ich die bekomme. Oder auch Kraft habe, sie dafür zu fragen. So. Ja. Und ich muss sagen, also Chapeau, ein Crowdfunding. Also ich habe meine Gründe, warum ich das noch nie gemacht habe. Und zwar nicht, weil es mir peinlich wäre oder so. Ich habe einfach das Gefühl, das ist so viel Arbeit. Am Schluss, also so stelle ich es mir vor, am Schluss musst du noch allen Leuten, die so grosszügig sind, dir auch nur 20 Franken zum Beispiel schicken, musst du noch irgendein Goodiebag oder ein Dankeschön schicken. Also es ist, hey, ich hoffe, es funktioniert für euch.
Hey, danke vielmals. Ja, Sarah, mir ist gerade so das Lächeln ins Gesicht und ich habe dann gedacht, das ist eigentlich mega wertschätzend, dass du das gerade sagst. Also ich finde, wir müssen uns das eigentlich viel mehr sagen. Hey, ich sehe deine Arbeit und ich sehe, wie viel Aufwand das ist. Es ist auch mega schön, gerade zu hören, wenn das jemand auch so sieht. Gerade.
Ja, also ist auch schön, dass ihr das so hört und nicht den negativen Teil davon, weil das kann ich natürlich nicht
nein,
wollen.
Eigentlich so, wow. Gar
nicht. Ich glaube eben so das Anerkennen, immer wieder sichtbar machen, was du jetzt auch sagst mit der Care-Arbeit, wo ja so unglaublich viele Ressourcen abzieht. Wo man, glaube ich, nur kann verstehen kann, wenn man es leistet. Das kann man sich, glaube ich, das kann man sich wie vorher gar nicht. Allein schon organisatorisch, eben, was es alles zu organisieren gibt, was irgendwie an Admin zu erledigen gibt, was alles zum Drandenken gibt, dann was alles zum Mitfühlen noch gibt und mit ihnen reden und. Es ist ja so wahnsinnig. Und das gegenseitig auch anerkennen immer wieder. Weißt du, so, hey, es ist hure viel Arbeit und ja, scheiße, für das hat es kein Geld gegeben. Aber wenigstens das, oder so, dass ich sehe es, ich merke, mir hilft das immer wieder. Ich habe gerade gestern eine Freundin, hat mir eine Sprachnachricht gemacht, weil ich schon lange versucht, zum Nacht abzumachen, wir schaffen es irgendwie nicht. Und dann hat sie mir so gesagt, hey Sarah, ich kann mir vorstellen, was das bedeutet für dich, seit du jetzt noch Privatbeiständin bist als Arbeit. Und das hat mir noch nie so jemand gesagt. Und ich glaube, das tut so gut.
Nachher hast du nicht gerade Tränen in den Augen gehabt.
Natürlich.
Ja, genau.
Aber bekommst du Wertschätzung für die Care-Arbeit?
Ja, also was ich jetzt eigentlich anschliessend will sagen, ja. wie aufbauend das kann sein, auch wie fest einem das kann runterziehen kann. Wenn zum Beispiel, weil ich bin alleinerziehend, wenn du merkst, der andere, ein älterer Teil, der massiv weniger leistet, das gar nicht sieht und auch nie wird checken. Und auch die Energie, die es braucht, dass ich dann einfach darüber hinweg schaue und eben nicht irgendwie finde, hey, weißt du eigentlich, was das alles bedeutet? Soll ich dir das mal aufzählen? Sondern, hey, nein, es lohnt sich gar nicht. Aber selbst das kostet ja auch Kraft, sich nicht darüber.
Also können wir mal darüber reden, dass es nicht ist selbst das, sondern ich sage einmal, wo ich auch alleinerziehend ist, dass das Heben, das Feld vor dem Kind und eben nicht irgendwie etwas sagen, oder wo man vielleicht dann auch bereut und so weiter. Und das Tragen, von, einfach emotional heben, hey, das braucht so viel Energie. Und überhaupt das, wenn ich mit alleinerziehenden Müttern rede, dann ist so häufig genau das grösste Thema und eine riesige Belastung auch. Und es ist so viel Arbeit dahinter, die man nicht benennt. Und ich finde es so spannend, dass wir jetzt gerade beim Thema Care sind, weil also du wirst nachher sicher sie es noch vorstellen,
ja, genau,
aber
bevor
wir dich vorstellen, wir haben so ein bisschen geschaut, ja, welche Songs von dir haben uns dann irgendwie beeinflusst und wir haben so gesagt, ja, komm, wir schauen mal, ja, was gibt es denn da? Und für mich ist einfach, du hast eine halt von der Hymne geschrieben, vom Care, I Care. Mhm. Und da ich mich schon sehr lange einsetze für eine Care-Revolution und für eine Anerkennung und Wertschätzung von Care-Arbeit, habe ich mir diesen Song aus... Es sind ja deine Rechte, gell? Dann darf ich ihn da kurz anspielen.
Ja, ich glaube schon. Also ich weiss nicht. Wie kommt denn das Visa?
Dass man weiss, was Big Cis so macht. Ich habe eine beste Tonqualität. Die, die guten Ton haben, gehen dann mal an ein Konzert von der CIS. Aber
vor allem geht es mega CIS lang, bis da
gute
überhaupt.
Musik. Ja, ja,
ich finde es gut, man kann ein bisschen noch. Jetzt haben wir leider keine Kameras.
Und ich muss sagen, der Text, der jetzt nachher kommt, ich kann den immer noch nicht auswendig. Mhm. Und ich weigere mich auch, den auswendig zu lernen, mhm, weil er eigentlich nur verschiedene Arten von...
Ja, ja, du machst es sichtbar. Was heisst Kerl?
Ah, das ist noch nicht. Das kann ich so halb auswendig. Aber nachher, weißt du, so, ich sorge mich um dich, ich was auch immer alles.
Genau, und nachher kommt nämlich... Was, also du machst eigentlich in dem Song, und darum habe ich den so abgefeiert, machst du auf einen Schlag sichtbar, was Care-Arbeit ist. Und am Schluss sagst du, das ist nicht unbezahlbar.
Genau.
Yes.
Wir tun den Song in die Show Notes.
Wir tun den Song in die Show Notes. Das ist meine persönliche Hymne, eine von meinen Hymnen.
Jetzt überlege ich gerade, ob wir über den Song reden oder ob ich mal CIS noch schnell vorstellen soll.
Unbedingt.
Ja, sicher.
Also, was ja spannend ist, ist, dass sehr viele eigentlich gar nicht deinen Namen kennen. Also, Big CIS ist dein Künstlerinnenname. Mhm. Du heisst Franziska Schläpfer. Mhm. Und du bist am 1. Mai 1976 in Winterthur geboren. Du bist dann 1992, da bist du 16 gsi, oder? Mhm. Bist du dann auf Zürich gekommen? Dort hast du im Wohlgott-Areal gewohnt, das war ein besetztes Häuserareal. Mhm. Du bist so in die Hausbesetzer-Szene gekommen, Hausbesetzer-Innen-Szene. Dann hast du, nachdem du das Gimmi gemacht hast, hast du eine Lehrerin gemacht als Lehr gemacht als Zimmerin.
Fast
stimmt
richtig.
Das?
Nein, ja, also bis jetzt bist du mega gut schon gewesen. Nein, Matur habe ich als Erwachsene dann
nachgeholt. Ah, zuerst Zimmerin gelernt und dann Matur nachgeholt. Mhm. Okay, spannend. Und was man auch über dich liest, ist, dass du verschiedene Baustellen dann geschafft hast und einen Sommer auf der Alp verbracht. Mhm. Vielleicht können wir auch noch über das reden. Wir haben nämlich Anna Pearson da gehabt. Im Podcast und dort haben wir auch geredet über nachhaltige
über Weiderind,
nachhaltigen Fleischkonsum, mega spannend war. Genau, und du bist jetzt schon sehr lange Rapperin. Mhm. Kann man sagen, fast 30, ja, 25 Jahre, so. Mhm.
Ja. 25, ja. Ich würde
das
sagen,
schon angetönt,
2028 sind es dann wahrscheinlich, könnte man sagen, es sind 30 Jahre.
30 Jahre, also fast 3 Jahrzehnte auf der Bühne. Wir reden dann sicher auch darüber, wie sich deine Musik und dein Musikstil entwickelt hat, eben wie du schlussendlich dann zum I-Care-Lied-Song gekommen bist. Und Du hast schon vorher gesagt, du hast unterschiedliche verschiedene Preise gewonnen. Also man kann sagen, du bist wirklich eine der etabliertesten Künstlerinnen, Musikerinnen, Rapperinnen in der Schweiz.
Ja.
Würdest du die Bio so annehmen oder hast du Korrekturen?
Nein, das ist okay.
Wie ist es, wenn du das so hörst?
Ja, eben. Also hindurch gehen bei mir ganz viele Sachen durch den Kopf, die jetzt auch schon wieder weg sind.
Also,
ich nehme das einfach so an, das ist okay.
Sehr schön. Also was ich noch sagen kann, ist, man liest über dich, dass du einen poetisch cleveren und gewieften eigensinnigen Stil hast. Und wo das Klischee von der Hip-Hop-Szene ordentlich aufwühle.
Ja, also das war sicher früher so gewesen.
Und jetzt nicht mehr?
Ja, ich glaube, ich werde jetzt gar nicht mehr so... Ich werde quasi in der Rap-Szene eher als Grand Dame behandelt und habe insofern eine Carte Blanche, aber auch
nicht mehr einen Einfluss auf die Jugendkultur in dem Sinn. Außer als eine Wegbereiterin. Wobei, oder
wenn
so.
Man jetzt an ein Konzert geht von dir, dann sprechen dich ja schon immer noch auch sehr junge. Also ich habe dich zum Beispiel angetroffen in der Kaserne, ist das, glaube ich. Und dann sind ganz junge Mädchen gekommen, so 14, und haben das...
Das stimmt, ja.
Also, ja, das Autogramm wählen von dir, oder ein Selfie.
Nein, ein Selfie.
Das ist heute oder so, ein Selfie ist kein Autogramm mehr.
Da bin ich eine Grand Dame. Also du hast schon Fans von klein bis alt.
Wahrscheinlich, ja. Das macht es auch so schwierig, die alt zu erreichen.
Ja.
Ist das ein Anspruch, den du hast?
Alt zu erreichen?
Ja.
Naja, ich meine es jetzt eigentlich mehr bezogen auf, wie kann ich allen, die Lust haben, ein Big Cis Konzert zu schauen, sagen, hey, dann und dann spiele ich dort und dort. Weil die nicht am gleichen Ort gehen, ihre Infos holen.
Ja.
Ich habe es jetzt mehr so gemeint.
Eben, die einen möchten noch Autogrammkarten und die anderen sind auf TikTok oder noch nicht mehr.
Du sagst in mehreren Interviews, du magst überhaupt nicht mehr darüber reden, wie es so ist als Frau in der Hip-Hop-Szene. Du willst lieber über feministische Hip-Hop reden. Was ist genau feministischer Hip-Hop?
Wo habe ich das gesagt? So?
Das hat Mara gesagt.
Ja, es ist ein Interview. Hast. Ich weiss jetzt gar nicht, in welchem Medium oder über Feministinnen im Hip-Hop.
Ja,
so.
Ich meine, was ich, die Frage, die wird mir seit irgendwie 20 Jahren gestellt. Warum hat es so wenig Frauen im Schweizer Rap? Und ich weiss nicht, warum ich die Antwort darauf habe. Die ist nämlich relativ komplex und vielschichtig. Abgesehen davon, dass es eigentlich ganz einfach ist, es muss mehr weiblich gelesene Personen geben, die Schweizer Rap machen. Das heisst, es muss irgendwie gefördert werden.
Aber es ist ja schon auch eine Szene, jetzt eben, wir haben vorhin deinen Song Care, I Care gehört, also wo relativ wenig jetzt das Thema unbezahlte Arbeit zum Beispiel aufkommt oder so.
Ja, ausser du gehst halt wirklich PolitrapperInnen hören. Dann bin ich bei weitem nicht die Einzige.
Und man kann schon sagen, oder sehe ich das falsch, bitte korrigiere mich, dass es immer mehr kommt. Also dass es auch gerade unter den jungen RapperInnen, also wenn ich so sehe, jetzt mein Sohn, der wird jetzt 18, was sie so hören. Und wenn ich da schaue, was Frauen rappen, da gibt es sehr feministische, tolle Texte, die mich auch also richtig begeistern. Wo ich so das Gefühl habe, jetzt so, also ich würde auch sagen, ich bin also mit Rap so ein bisschen gross geworden, wo es noch nicht so gegeben hat.
Ja, voll. Ich habe das auch das letzte mir gedacht, so, hey, es ist jetzt gerade eine Zeit, wo es so viele RapperInnen wie noch nie, also wo ich mich, und ich sage nicht, dass es, aber doch im Schweizer Rap, dass so viele aktiv gsi sind und auch halt auch noch vielleicht ein bisschen mehr Plattform bekommen haben, was weiß ich, was natürlich auch ein Cypher, weißt du, bei Virus Bounce versucht zumindest ein bisschen bessere Quote bekommen und dass die mehr gesehen werden. Und das hat ganz sicher mit dem feministischen Schub von den letzten 10 Jahren zu tun.
Es hat auch so ein bisschen mit Aufschrei zu tun, oder? Wenn Festivals nur noch männliche Rapper auf der Bühne zeigen oder auch sonst auch bei Pop und Rock, oder? Gibt es schon auch mehr Entrüstung?
Ja,
so, ne?
Gut, aber das heisst ja noch lange nicht, dass dann einfach Leute auf die Idee kommen, auch das selber zu machen. Ich glaube, dass zum Beispiel, ohne das jetzt genau zu wissen, aber zum Beispiel so, wie sagt man dem? So ein Verein wie Helvetia Rock sicher eine mega, mega wichtige Rolle übernimmt. Zum nicht Cis-Männer quasi fördern, musikalisch.
Was macht es mit dir so als Grand Dame, wenn du das siehst? Also weißt, ich merke so, wenn ich sehe, ich bin am Sonntag heimgekommen von der Ferien und dann sind so eben mein Sohn und seine Freunde, dass sie irgendwie alles durchmischt, so bei uns in der Küche gehockt und eben ein bisschen Musik gehört. Und dann habe ich in mir innen immer so ein ganz warmes Gefühl, wenn ich so höre, was sie weißt, versprechen oder auch wo die jungen Frauen stehen. Mhm. Oder auch mit welcher Selbstverständlichkeit sie so sich ihren Raum nehmen, wo ich merke, hey, da bin ich noch mit anders gestanden mit 18 oder 17. Mhm. Und dann, das ist so eins von denen so Sachen, wo ich dann merke, da ziehe ich mega viel Kraft draus, auch gerade wenn es jetzt darum geht, im Moment, was für ein eisiger Wind politisch uns da entgegenblasen und so weiter. Was macht es mit dir, wenn du siehst, hey, da wird gerappt und das ist weiblich und da kommt etwas?
Ja, ich finde es mega schön. Und ich habe zumindest das Projekt im Anfangsstadium, wo ich wird mit verschiedenen Flinta-Rapperinnen zusammenkommen. Und das ist mega, da freue ich mich mega drauf, all die Menschen kennenzulernen und irgendwie ein bisschen zusammenzubringen.
Also du hast ja mal, wir sind ja mal zusammen auf der Bühne gewesen bei der Buchvernissage von der Agota Lavoyer. Sie ist Buchautorin und Opferberaterin und hat zwei Bücher geschrieben zu also Prävention von sexualisierter Gewalt. Und dort hast du zum Beispiel gesagt, dass du skeptisch bist, mit Männern zusammen zu arbeiten. Ist das noch
im
so?
Im Moment. Ja, doch. Ja.
Also jetzt, wo Flinta-Personen erwähnst im Projekt, also gehst du wirklich mehr in diese Richtung. Mehr mit Flinten.
Also und ich meine jetzt wirklich natürlich mit Menschen, die dann vorne an der Bühne stehen. Ich beziehe das jetzt auf das. Also quasi die, wo wirklich auch auf einem abstrahlen. Wenn jetzt, was weiss ich, das Risiko ist einfach mega gross, weil auch wenn nicht alle Männer potenziell eben schon, das nie kannst wissen, was... Und ich wollte wirklich nicht, also ich meine, ich habe genug Freunde, die ich weiss, ich meine jetzt der männliche Cis... Freunde, wo ich weiss, dass das mega anständige Leute sind. Und trotzdem ist es ein Risiko, ja. Mhm. Mit Cis-Männern zusammenzuarbeiten. Im Rampenlicht.
Ja, also es kommen ja auch einfach fast täglich irgendwelche neue Skandale raus, von wirklich grauenhaften Ereignissen, Übergriffe von mega jungen Mädchen, also nicht, dass es ist per se immer schlimm, wenn ein Übergriff stattfindet, aber so in einem krassen Ausmaß. Und es ist ja schon eine Branche, wo das einfach auch stattfindet. Also man weiß es ja, dass es stattfindet.
Ja, und gleichzeitig weiss, ja, kann man es oft dann auch nur vermuten oder man weiß es halt einfach hindurch. Mhm. Weil das ist ja nochmal etwas ganz anderes, was das an Kraft und Mut braucht.
Wenn es publik wird. So.
Ja.
Ja. Also sehr oft nimmt man es einfach wie hin, so meinst du. Das ist so ein bisschen subtil auch, oder?
Nein, es gibt sogar Geschichten, wo man weiss, die sind passiert, aber zum Opfer schützen wird einfach nicht darüber geschwätzt.
Okay, ja, verstehe. Ja.
Mhm.
Und... Ja, also wir sind bei den einfachen Dingen.
Ja.
Ja, wie findest du deinen Weg, weißt, in dieser Branche? Das frage ich mich. Machst du einfach, findest du so wie, okay, ich gehe einfach meinen Weg und eben konzentrierst dich dafür dann einfach auf Projekte mit Flinta-Personen. Aber du musst ja schon auch manchmal gegen Widerstände ankämpfen, oder? Also immer wieder hast du das müssen.
Ja, ich habe sicher gegen viel Widerstand müssen ankämpfen. Aber ich habe auch einfach, also ich glaube, wenn man so lange dabei war, ist schon auch einfach viel Glück gehabt. Und mit Widerstand meine ich, dass gerade in den Anfangsjahren nicht so viel Liebe entgegengekommen ist, zumindest beim Publikum. Gar nicht so in der aktiven Szene selber, sondern mehr auf Publikum. Und gleichzeitig habe ich natürlich mit dem Exotenstatus als Frau im Rap, wo es halt einfach nicht so viel gibt, auch viel Aufmerksamkeit bekommen. Die ich nie bekommen hätte. Schon gar nicht am Anfang, weißt, wo vielleicht auch mein Level vom Können her gar noch nicht so fortgeschritten war. Und durch das, also ja, ich glaube, der Exotenstatus hat mir schon natürlich viel genützt. Gleichzeitig ist auch viel erwartet worden.
Ich wollte gerade sagen, oder? Man weiss ja auch, also, es gibt ja Studien zu dem, dass weiblich gelesene Personen eigentlich härter bewertet werden. Mhm. Also die Frage ist so ein bisschen, ist das etwas, wo du wie vielleicht für dich sagst, so ja, ich habe dafür Pluspunkte bekommen, oder ist es vielleicht nicht doch auch so, dass man dich dann auch härter bewertet hat?
Ja, es ist sicher, das ist sicher so. Und gleichzeitig habe ich es irgendwie einfach geschafft, aus welchen inneren Drängen auch immer und auch äußeren Umständen, positiven, um einfach dabei bleiben und weitermachen. Und dann aber auch gesehen zu werden, zum Beispiel von einer Kulturförderung in der Stadt Zürich, wo lang von Frauen geleitet worden ist. Zu einer Zeit, wo die Förderung noch nicht spezifisch Flinta bezogen, weißt, Bevorzugungen gemacht haben. Das ist im Moment ist das mega cool. Ist natürlich auch hart für die vielen Cis-Heteromannen, die plötzlich merken, jetzt ist es nicht mehr, es kommt da ganz viel, kommen ganz viele Leute, die vielleicht sogar bevorzugt werden. Nur in Anführungszeichen, weil es ein anderes, wie sagt man, Gender.
Land. Hast du denn Mitgefühl, also, wenn, dass es schwierig ist, jetzt für junge Heterosismen?
Wenn ich eins zu eins mit jemandem darüber rede, auch jemandem, den ich natürlich mag und gerne habe, dann habe ich ein Mitgefühl. Aber auch nur so weit. Es tut mir natürlich leid, aber jetzt ist es halt einfach gerade anders. Und wenn du 20 Jahre vorher wärst da gewesen, dann wärst du anders gegangen. Es ist natürlich hart, aber und andererseits finde ich, hey, wir kennen das im Fall schon die ganze
alle gut.
Zeit.
Und du hast vorher den inneren Drang angesprochen und dann, oder ist ja so, dass manchmal Leute dann sagen, wenn du den inneren Drang hast, dann kannst du alles erreichen und eben, also Frauen wissen, dass das eben nicht dann eben nur ein Thema ist vom Inneren, also eben, dass eben die äußeren Umstände sehr oft auch matchentscheidend sind, eben wird dann die Musik gehört oder eben kommst du irgendwelche Gelder über und so weiter.
Ja, wirst du ernst genommen.
Genau, wirst du ernst genommen und das kennt glaube ich jede Frau, egal in welcher Branche und das ist auch das, eben, wo sich die Frauenzentrale so einsetzt, oder? Dass das eben Frauen wie stärker werden und gleichzeitig nimmt es mich wunder, wenn du so sagst, innerer Drang und du hast ja, ich weiss nicht, wenn ich dich ich habe das Gefühl, es ist irgendwie 20 Jahre oder ich glaube, nein, mein Sohn wird jetzt 21. Nein, ich habe dich, glaube ich, das erste Mal gesehen von 23 oder 24 Jahren live. Okay. Und dort habe ich dich so gesehen und es hat mich mega geflasht, wie man einfach so den inneren Drang gespürt hat. Mhm. Also so die Bühnenpräsenz, also wenn du dann loslässt und dein Tempo, ich weiss, das hat mich total geflasht und darum nimmt es mich schon auch noch Wunder, ja hey, wo, wie, wann, wie ist das gekommen? Also weißt du, so der Weg von, mit deiner Musik, mit deinen persönlichen Texten, ich meine, du, also für mich ist Rap eine Poesieform, oder? Es ist also eine Kunstform, die Wörter aneinanderreihen, das zum Ausdruck bringen.
Boah, also ich meine, ich finde, das stellst du jetzt der falschen Person die Frage. Du müsst,
es ist einfach da gewesen.
Nein, ich finde, du müsstest das eigentlich beantworten. Ich weiß doch nicht, ja, es sind so viele verschiedene. Ich meine, ich könnte das mit hobbypsychologischem Zeug, was weiß ich, aus meiner Kindheit und Jugend. Und die stimmen wahrscheinlich auch zum Teil oder vielleicht auch ganz, aber es sind sicher nicht die ganz wahren. Keine Ahnung.
Aber du bist mit 16, bist du ja in die Hausbesetzung. Also du bist ja mega früh aus. Also so viel kann man, auch wenn man jetzt nicht viel gelesen hat über dich, ja, kann man sich wahrscheinlich schon so ein bisschen zusammenreimen. Okay, du bist mega jung eigentlich von zuhause weggegangen bist, in eine Hausbesetzerinnen-Szene reingekommen, wo doch relativ viele Jugendliche und auch noch ein bisschen ältere Menschen zusammenkommen, die irgendwo einfach auch eine heavy Geschichte wahrscheinlich haben, häufig oder so, vermute ich mal, wo Musik ein Verarbeitungsweg irgendwie kann sein, wo er zusammen... Also, das ist schon dort entstanden, dann auch so, oder?
Nicht? Ich weiß
oder
nicht, du psychologisierst.
Nein,
ich finde auch, du psychologierst da eine ganze grosse Gruppe,
nein,
wo ich dich nie so würde machen.
Nein, ja, das ist auch gut, dass du das nicht machst, oder? Aber ich kenne ja doch auch einige Leute aus dieser Szene noch von damals und viele haben durchaus eine aufwühlende Geschichte, oder wie?
Ja, aber die teilst natürlich auch so nicht. Also, ich meine, vielleicht wäre das heute anders, aber ich zumindest, und ich glaube, es war auch ein bisschen eine Zeit gewesen, wo man viel weniger reflektiert hat über was einem jetzt da irgendwie vielleicht gerade passiert ist die letzten 10 Jahre. Und dann bist du sicher nicht an dem Ort, wo du dann die Ruhe hast und die Einsicht, um dann noch miteinander das zu teilen.
Und das finde ich eh spannend, weil wenn ich jetzt so zurück, also weil ich bin auch mit 16 von zu Hause, also ich bin zwar noch nicht von zu Hause gewesen, aber ich bin so das erste Mal auch in einen Weg gezogen mit 16. Und eben komme ja aus einer also Familiengeschichte, die ich da auch schon zum Teil geteilt habe und wo könnte man als unkonventionell unruhig bezeichnen. So. Und das, ich hatte also das Klassentreffen gehabt, letzte wieder. Oberstufe haben wir die Jahre zusammen verbracht, so 13, 14 bis eben so 16. Und ich hatte ja immer das Gefühl gehabt, damals, ich sei die Einzige mit so einer Geschichte. Also ich habe ja auch alles dafür getan, dass man das nicht merkt und auch sogar bei den besten Freundinnen irgendwie noch alles immer so ein bisschen verromantisiert. Und dann an dem Klassentreffen habe ich gedacht, hey, wo dann alle so ein bisschen erzählt haben, dass es ist fast, also sehr viele haben sehr viel zu erzählen gehabt von zu Hause und wieso sind wir dort nicht offener gewesen? Und wenn du das natürlich so sagst, stimmt völlig. Man war ja dann nicht so offen gewesen damals und hat das irgendwie alles miteinander.
Ja, ich wäre nicht einmal so reflektiert gewesen, um es so beschreiben, wenn ich es heute beschreiben würde, sondern es ist einfach, es ist so gewesen.
Es ist einfach
normal. Also das ist natürlich jetzt aus einer Sicht von jetzt, wo ich das so beschreibe, oder? Aber damals war es normal gewesen. Ja,
ja, und ich kann auch gar nicht mit meiner Frage, so, woher kommt denn das innere Feuer eigentlich, weil irgendwo in die Psychologie-Ecke oder in die Kindheitsecke, sondern was mich einfach wirklich würde wundern, weil ich finde, oder wenn man deine Texte anschaut, und irgendwie, also ich meine, wenn man allein jetzt mal irgendwie neu mit eingibt, okay, man schaut mal deine Songs an und dann reiht sich da Text um Text. Und ich finde das spannend, oder ich habe manchmal so einen inneren Drang, ich sage dem Amiga so, dann sind so Schreibschnipsel, die bei mir irgendwie kommen und dann muss ich einfach irgendwie etwas aufschreiben. Also, und wenn man mich jetzt fragt, woher kommt das? Also, es sind Gedanken, es sind Gefühle und dann merke ich, ich muss es auf Papier bringen. Und wenn ich es auf Papier gebracht habe, ist es irgendwie besser. So.
Und du hast jetzt gar nicht eine tiefe psychologische
Nein. Sonst ist es schon in die Ecke. Aber ich wollte eigentlich mehr dort annehmen. Ich nehme es wahnsinnig Wunder. Also würdest du ein bisschen mitnehmen in deine Art, wie du mit dem Schreiben und der Musik machen, weißt wie das abläuft, es ist so unterschiedlich. Ich finde es immer wieder spannend, mit Menschen über das zu reden. Ja, hey, wann kommt es? Wie kommt es?
Also es hat sich natürlich schon recht verändert, seit ich Kind habe. Weil das lässt, weil früher, ich habe nicht, also ich habe nur müssen für mich selber sorgen, ich habe auch nicht viel Geld gehabt, aber was ich kann, ist viel Zeit. Das heisst, ich bin in Cafés gesessen, wo ich nicht allein gewesen bin, aber gleich mit niemandem haben müssen reden und habe Musik gehört. Jetzt sagen wir jetzt zum Beispiel, ich habe irgendwie Demo-Stück von Produzenten, dann habe ich die gehört und habe eigentlich wirklich einfach Zeit gehabt, zum Warten, bis es zu mir kommt.
Das ist zuerst darum gegangen, zu spüren, was ist das für ein Gefühl, das die Musik auslöst, würde ich wollen erzählen über die Musik, und dann aber auch formal, was für Reim, was für eine Rhythmik passt da dazu, was könnte ich da irgendwie spannend dran machen, blablabla, also all das Zeug. Und jetzt muss das natürlich ein bisschen mehr auf Abruf passieren, an der Randstunde.
Es ist lustig, dass du das sagst. Milena Moser hat da im Podcast gesagt, dass sie ihre Art, sich zu schreiben, sich mega verändert hat, als sie Mutter geworden ist. Und das ist bei Schlampenbuch, wo es alles nur so Kurzgeschichten sind, ist eigentlich auch aus der Not entstanden, wie sich die ganze Zeit ein Kind von ihr irgendwie gemalt hat. Darum hat sie nicht mehr fertig werden.
Der Mann hat immer müssen sterben, dann, wenn das Kind
verwacht. Ja, genau, das hat sie gesagt.
Ja, also bei mir hat sich schon, also zum Beispiel was Live-Musik betrifft, habe ich in diesen 7 Jahren, wo ich die 3 Kinder bekommen habe, ich habe schon noch Konzerte gespielt, aber was wir nicht mehr gemacht haben, ist probet. Und das heisst, wir sind Konzerte spielen und haben einfach ad hoc Musik gemacht.
Oh wow.
Und in diesen 7 Jahren habe ich eigentlich nur improvisierte Konzerte gespielt. Das ist die beste Schule, quasi, das sind eigentlich meine Lehrjahre
gewesen, musikalisch. Oft wird ja Mutterschaft als etwas Negatives belehrt. Mhm. Oder so quasi,
es ist natürlich aus einem Manko passiert, oder? Ja. Ich hatte keine Zeit, um proben zu gehen. Also gut, dann machen wir es. Und ich hatte auch die Musiker um mich herum und auch Musikerinnen, die auch ready waren für das und Lust hatten darauf. Und es ist ein unglaubliches Risiko, insofern, also, weil du nicht weißt, wie es rauskommt, aber nicht das Risiko, was weiß ich, weil jetzt könntest du sterben dran oder so. Es kann einfach sein, dass es nicht gut rauskommt. Aber gleichzeitig in dem Moment, wo du Musik in dem Moment entstehen lässt und sie funktioniert und es kommt alles zusammen und es vibet und es springt vielleicht sogar noch aufs Publikum über. Das ist unbeschreiblich. Und den Moment kannst du auch nicht mehr zurückholen. Das ist passiert, den wird es nie mehr geben. Das Lied, so wie wir es dort im Moment kreiert haben, ist für immer gegangen. Und das ist...
Da habe ich Gänsehaut. Ja, das ist der Grund, wieso ich so gerne an Konzerte gehe. Ich habe das so fest, weil es für mich einfach ist, das siehst, erlebst du nur am Konzert. Mega schön.
Aber was jetzt Schreiben allein im Kämmerli betrifft, ich habe letztes Jahr ein Album rausgebracht. Falls ihr es nicht wisst, gehen Sie bitte hören.
Wir verlinken es schon.
Unglaublich gut.
und wie bei jedem Album vorher, bin ich auch bei dem wieder am Anfang angesessen und habe gefunden, Scheiße, wie habe ich das gemacht? Ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das die letzte Mal gemacht habe und wie das Mal jetzt soll funktionieren. Und dann, aber du fängst halt irgendwo an und klar hast du auch Erfahrung, schon ein bisschen mehr als irgendwie vor 20 Jahren, und dann fängt es an zu funktionieren.
Schreibst du von Hand oder?
Nein. Ich habe irgendwann gewechselt auf den Computer. Mhm. Ich habe früher wirklich, weißt du, die ganz billigen gehäuselten Blöcke gehabt und dann die Texte, ich weiß nicht, wie viel dutzende Mal wieder schön geschrieben, neu geschrieben, wieder rein korrigiert, bis der Block leer war, der nächste. Das habe ich eigentlich mega schön gefunden und gern gehabt, auch wenn der Block dann mal leer war und so. Ich habe aber auch nichts behalten von dem Zeug. Also es wird nie können, irgendein Schweizer Archiv, wie sagt man dem, wie heisst das, eidgenössische, die werden nie können zu mir kommen, wie zu einem Money Matter, ohne dass ich jetzt den Vergleich so ziehe. Wo irgendwie eine Kiste hatte, wo man dann in ein Archiv tun kann und dann können die Leute das studieren. Das wird es bei mir nicht geben. Ich habe alles, wenn es fertig war, sind alle Fötzel, die dort angeführt haben, sind einfach weggeschmissen worden. Gut, also das, wo bin ich stecken geblieben? Ich habe dann irgendwann umgestellt auf Laptop, weil es halt einfach, es braucht zwar Strom und seltene Erde, und nicht so viel Papier.
Stimmt, über das haben wir auch geredet. Da hast du mir seitdem überlegt, du hast mir gesagt, dass wenn ich ChatGPT etwas frage, dass es mega viel Wasser verschwende. Und seitdem überlege ich mir viel mehr, ob ich ChatGPT etwas frage. Ja. Das ist wegen dir.
Ja, mir hat es natürlich auch jemand gesagt. Und seitdem bin ich auch so, warte mal.
Und ist es dann so, wenn jetzt, hast du immer also wirklich so das Ansitzen und dann schreiben, oder bist du auch jemand, wo irgendwo irgendwie im Migros steht und eigentlich am Posten ist und dann kommt etwas?
Ja, ja, doch. Aber dort passiert es mir immer noch heute auch, dass ich denke, ja, ja, easy, das kannst du noch merken, bis du wieder beim nächsten Stift bist. Und ich habe keine Ahnung mehr, was ich gerade... Darum, ich habe ganz viele verlorene Punchlines.
Weißt du, ich kann jetzt noch, ich tue jetzt den Hack mit euch teilen und vielleicht verbrauche es ganz viel Wasser. Ich weiss. Aber ich habe jetzt, es gibt so Apps, wo du kannst reinreden und es tut sogar gerade verschriftlichen.
Okay,
hey,
stimmt.
Und das ist so etwas Cooles. Ja. Wie, mir geht es genauso. Ich habe oft irgendeine Idee und einen Gedanken und denke, es wäre mega gut zum Aufschreiben. Mache ich nachher, wenn ich daheim bin. Und dann ist irgendwie daheim etwas anderes.
Aber ich sehe schon all die Grand Dames mit dem Handy und mündlichen Notizen rumlaufen.
Aber noch etwas zum Prozess. Jetzt schon seit geraumer Zeit mache ich das so, dass es meistens nicht so ist, ich schreibe jetzt etwas und nachher suche ich eine Musik dazu, sondern es ist eigentlich immer so, ich habe ein musikalisches Demo und schreibe dann zu dem. Und auch, es ist gar nicht zwingend so, dass ich dann den Text schon fertig habe, sondern es kann auch sein, dass dann wenn eine unfertige Textversion auch mal zum Musikproduzent kommt und vielleicht dann dort wieder etwas entsteht oder auch wir zusammen Sachen machen. Also im Idealfall finde ich eigentlich, ist das Hin und Her. Wo sich dann so gegen sie so hin und her schaukelt, bis es dann irgendwo fertig ist.
Und schreibst die Songs, also schreibst du grundsätzlich schon allein oder hat es ja. auch schon gegeben, dass du irgendwie zusammen schreibst oder so?
Ja, ich habe das früher, als ich noch mehr so Featurings gemacht habe, dort hat man natürlich schon zusammen geschafft, aber ich bin schon nicht, ich muss schon viel irgendwie Ruhe für mich haben. Ich bin das gar nicht gewöhnt, mit Leuten zusammen dann irgendwelche rohe Ideen zu zeigen. Aber ich glaube, das kann man auch lernen, dass man da nicht mehr so viele Hemmungen hat. Das habe ich noch nicht
gesagt. Ja, und was ich vorher noch überlegt hast, so, wo du so geschildert hast, wie das ist auf der Bühne und dann hast du so die Momente, wo du einfach wirklich nur am Konzert erlebst. Das hat ein bisschen einen Suchtfaktor auch, oder? Also so einerseits schilderst du ja, also ich kenne das mega viel, einfach auch vom Text schreiben oder Talks machen auf einer Bühne, dass man dann in der Vorbereitung oft das Gefühl hat, nein, wie bin ich jemals auf die blöde Idee gekommen, genau das zu machen, weil ich werde sowieso versagen. Also das ist, oder so ein bisschen, ich kriege es nicht an, oder so wie du geschildert hast, ich weiss gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Und nachher passiert das irgendwie, dass es eine Form bekommt und dann gehst du auf die Bühne und dann hast du noch so die magischen Momente, wo das so wie die Verbindung entsteht mit dem Publikum und auch auf der Bühne. Und nachher gehst du so runter, also ich bin dann meistens total kaputt. Also und dann kommt aber nachher so wirklich so, okay, das Gefühl will ich wieder haben. Also es hat schon so ein bisschen Suchtpotenzial. Oder wie ist das bei dir?
Ja, also ich meine, das Allerlässigste ist natürlich, wenn das Publikum mitvibet. Und also ich kann mir nicht genau vorstellen, wie das ist für richtig erfolgreiche und richtig beliebte Musikerinnen. Weil, also das ist einfach wie eine Droge. Und ob sich das auch abnutzt irgendwann, weißt du? Wenn du nur Konzerte spielst, wo alle einfach maximal feiern.
Aber das frage ich mich immer, wenn eben, also sie müssen nicht einmal so wahnsinnig bekannt sein, aber irgendwie heute spielst du in London und dann steigst du in den Flieger und am Abend spielst du in, weiss auch nicht, in Zürich und am nächsten Tag in Paris. Und ich finde das einfach, wenn das nur schon so 6 Tage oder so am Stück ist, das ist doch mega heavy.
Das ist natürlich anstrengend, ja. Aber wenn du überall immer ein Publikum vorfindest, wo das richtig fühlt, dann ist natürlich, also ja, dann kannst du ja auch tanken wieder. Das ist schon... Also der Unterschied von einem Konzert spielen von einem Publikum, weißt, wo gar nicht, ich sage nicht das Publikum, das es scheisse findet, sondern das Publikum, das vielleicht einfach ein bisschen zurückhaltend ist, wo das schon geniesst, aber du spürst es irgendwie nicht wirklich. Das ist einfach so viel anstrengender, als wenn es eben irgendwie hin und her spielt.
Ja, das sind ja energetische, also so Momente, wo, also für mich ist es wirklich wie jedes Mal, dass wenn ich an einem Konzert bin, wo das passiert, die Energie, und ich bin ja nur im Publikum, keine Ahnung, wie denn das ist auf der Bühne, ich stelle es mir mega krass vor, aber so ein Hühnerhaut-Moment von der totalen Magie, wie es wird wie eins, das Ganze. Und dass so viele Menschen können sich dann so gleichzeitig so begeistern und diese Stimmung entsteht.
Und das ist aber ein Grund, warum ich zum Beispiel Animationen vom Publikum so scheußlich grauenhaft finde. Und ich weiss, viele Leute im Publikum feiern das.
Kannst du dann beschreiben, was Animationen sind für die, was
ja, wenn du zum Beispiel sagst, ja, jetzt heben alle die Hände in die Luft und jetzt gehen sie von links nach rechts oder was weiß ich. Heben sie für sie. Also gut, das ist ja noch easy, das finde ich nicht. Aber
also
wenn es wirklich
das Handy übrigens.
Ja, genau, das
Handy ist ins Auto gegangen.
Also was weiß ich.
Drei Grandtanz am Reden.
Jetzt gehen sie alle Knie und dann, wenn wir wieder rein droppen, dann fangen sie alle wie wild an rumgumpen und so. Einfach das, die Art von Animation. Weil mich erinnert das dann einfach an so grusige Bilder von Deutschland in den 1930er, ja, 40er. Ja, und das ist quasi so die Kehrseite für mich jetzt persönlich an einer grossen Masse, wo du eigentlich quasi da als musikalische Leitung ein bisschen führst. Wenn es eben wirklich ein Miteinander ist und nicht ein du führst jetzt die Leute da irgendwie an. Weil von dem habe ich wirklich, ich verträge es nicht.
Weißt du, ich merke einfach so, ich habe vorhin über so die kleinen Momente geredet, wenn ich so in die Küche komme und so die Jugendlichen sehe, wo mir mega so das Herz wärmen, so gegen den eisigen Wind. Und ein Konzert, jetzt weiss ich gar nicht, ist das jetzt der Danger Dan vor einem Jahr, wo es auch so krass war, die Stimmung, die er generiert hat. In der Tonhalle, wahnsinnig. Und dann so zu merken, was da möglich ist, und das gibt mir eben immer wie Hoffnung, dass ich immer denke, ja gut, also wenn so viel, ich weiss, was du meinst, oder genau mit dem Gegenstück, und ich wäre jetzt eigentlich gar kein Fan von Animation oder so, aber was eben dann möglich ist, eben gerade mit Musik zu transportieren, also einerseits weisst, was es macht, wenn ich jetzt zum Beispiel deinen Song höre, I Care, oder ich meine deine Hymne, die du auf die Vulva geschrieben hast zum Beispiel, ist auch so ein Beispiel, wo wenn man die laufen lässt irgendwo und die Frauen zeigt, die vielleicht bis jetzt noch nicht so Kontakt haben oder auch in einer anderen Bubble sind, wo vielleicht noch irgendwie das auch so ein bisschen Röte ins Gesicht treibt, dass man jetzt irgendwie da einen Song spielt, oder? Wo irgendwie die Vulva irgendwie bejubelt wird. Was dann da ausgelöst wird, im Kleinen, oder? Wenn das irgendwie Frauen hören, aber auch im Grossen dann an den Konzert, also es bewegt. Oder man kann schon sagen, deine Musik bewegt.
Ja, wahrscheinlich. Also ja, das sind ja auch Sachen, die ich jetzt irgendwie nicht zu beurteilen habe. Das ist mega schön, wenn du das erzählst. Und gleichzeitig finde ich eben auch, dass jetzt so ein Lied irgendwann auch ein bisschen losgelöst ist von mir. Auch wenn ich es geschrieben habe.
Wie meinst du das?
Ja, ich finde, meine Lieder gehören dann mir, wenn sie noch nicht veröffentlicht sind. Und ab dem Moment, wo sie veröffentlicht sind, gehören sie allen, wo sie wollen. Und es löst ja vielleicht auch ganz verschiedene Sachen aus, bei verschiedenen Leuten. Und muss schon gar nicht irgendwie das ausgelöst sein, was ich eigentlich damit gemeint habe. Also es ist dann halt, es steht dann für sich. Beziehungsweise in der Korrelation zu der Person, die es lust.
Das ist interessant, wie das sagen auch häufig Autorinnen, dass sie so, am Anfang ist es ja so dein Schaffen und deine Worte und das ist dein Prozess und dann steckt das alles im Buch. Und dass es nachher nochmal ein Prozess ist, zum sagen, jetzt lasse ich das Buch wie gehen. Und dann kommen all die Buchbesprechungen und dann kommen Kulturkritikerinnen und eben, und die einen haben eine tiefe psychologische Interpretation. So wie wir es vielleicht jetzt vorher, Sarah und ich, hatten bei dir. Und du selber sagst aber dann irgendwie so, hey, nein, das ist eigentlich gar nicht das, was ich gemeint habe. Und das finde ich schon recht interessant, oder? Wie so,
aber insofern muss man könnte ich sagen, ja, ich wollte schon, dass es eine Wirkung hat. Ich sage nur, ich habe irgendwann keine Kontrolle mehr darüber, was es für eine Wirkung hat. Aber wenn ich es nicht wählen würde, dann würde ich es nicht veröffentlichen.
Aber was du auch ansprichst, ist ja, das eine ist, sich dem bewusst sein, was für eine Verantwortung und irgendwo durch auch Macht, dass man hat, wenn man auf so einer Bühne steht und Massen kann mobilisieren kann. Was ja extrem wichtig ist, auch jetzt gerade in dieser Zeit, wo wir sind. Ich meine, es hat Rechtspopulistinnen, wo man jetzt gehört, wo mal links, also wo mal gesagt haben, sie sind links oder wo in sehr linken Kreisen verkehrt haben, wo plötzlich eine Machtwende oder wo einfach eine Wende stattfindet, wo massiv gefährlich ist. Und das andere auch, wo zum Beispiel von eben Genderwissenschaftlerin Franziska Schutzbach, die wir alle auch kennen, auch gesagt hat, die nicht aufhören mit der Auseinandersetzung mit uns selber, was unsere, also wo stehen wir im Feminismus, was eben, was sagen wir auf einer Bühne, was schreiben wir in einem Buch, müssen immer kritisch sein und bleiben mit uns selber. Das höre ich sehr stark in dem, was du auch sagst, wenn du sagst, hey, ja, bist nicht Fan von dieser Animation zum Beispiel, oder? Es schwingt immer auch etwas mit, wo vielleicht auch verlockend wäre oder so, ich weiß es nicht. Wo man auch muss sagen, hey, ich muss kritisch sein mit dem, was ich da mache.
Ja, ja genau, einerseits, also ja, das gegen aussen und dann auch für dich selber.
Genau.
Also, weil, ja gut, aber da geht es in ein Thema, das eigentlich überhaupt uninteressant ist, aber weil ja eigentlich die ganz grossen Superstars, wir müssen nicht darüber reden, wird ja genug darüber geredet.
Über was wollen wir noch reden? Wollen wir nicht über das reden?
Über die grossen. Ja, ich kann schon da, vielleicht können wir auch automatisch von dort. Ja, ich kann nämlich,
genau.
Vielleicht hätte ich jetzt einfach nicht sollen sagen, okay, reden wir nicht drüber, sondern weil einfach weitermachen
und dann schon wären wir dort
herkommen vielleicht.
Aber, weil eigentlich ist das schon ein gutes Stichwort zum Schluss, finde ich. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber Sarah hat gesagt, ich soll noch meinen liebsten Song von dir raussuchen und ich habe Helden rausgesucht. Einfach es holt mich mega ab, dass du bist du tust nicht Hymnen auf Helden singen. Du findest Helden, du mit dem Sinn eigentlich schlecht, kann man sagen, oder? Du möchtest eigentlich, dass Helden gestürzt werden und dass wir auf Augenhöhe sind. Also, wenn ich jetzt, weil ich muss ja schon sagen, als ich dir das erste Mal begegnet bin und wir ein bisschen miteinander geredet haben und als ich dann gewusst habe, sie kommt bei der Agota Lavoyer Buchvernissage auf die Bühne, bin ich ja schon so Fangirl gewesen, so, oh, wow, Big Sis, meine Heldin. So, aber es wäre jetzt nicht etwas, was dir schmeichelt in dem Fall.
Nein, ich bin natürlich nicht, ich bin nicht immun gegen das. Aber das heisst natürlich noch lange nicht, dass ich nicht kritisch diesen eigenen Gefühl von mir gegenüberstehe. Aber ich bin sicher nicht immun. Natürlich finde ich das lässig. Oder ich finde es schon fantastisch, dass Leute irgendwie starstruck sein können, wenn sie mich irgendwie das erste Mal treffen. Irgendwo schmeichelt es mir. Aber es ist ja...
Aber wieso magst du keine Helden und Heldinnen?
Aha, das ist natürlich auch in einem politischen Sinn gemeint. Ich glaube, es ist mega Gift für kollektive Kraft. Und es ist natürlich ein einfaches Mittel, um viel Kraft auch bündeln, wenn du kannst irgendwie über eine Person, über eine gefeierte Person irgendwie viel zusammenbringen und so in eine Richtung drücken. Aber ich glaube, es ist etwas so ein bisschen Patriarchales.
Also wegen der Hierarchie, oder? Also, dass man zu jemandem aufschaut und es ist eben nicht auf Augenhöhe.
Es gibt ein Machtgefälle, oder?
Genau, es gibt ein Machtgefälle. Und was ja auch immer noch besteht, ist, das ist auch, also dort bist du ja ganz schnell wieder drinnen. Also weißt du, selbst für die Personen, wo so, wenn du unfreiwillig auf ein Podest aufgestellt wirst, das ist unglaublich gefährlich, weil dort gehst du ja zwingendermaßen irgendwann auch wieder runter.
Hast du je Angst gehabt, dass du so total runterstürzt wieder?
Wie? Also wenn du so hast Gefühl, ich bin auf einem Podest.
Nein, aber du bist erfolgreich. Das ist auch höher. Also da gibt es ja auch eine Hierarchie in dem Sinn.
Nein.
Es ist lustig, ich sage auch noch gern, bist du eine Heldin. Also ich nutze das Wort und finde es auch spannend, darüber nachzudenken. Ich nutze es vor allem gerade zum Arbeit sichtbar machen, die nicht sichtbar ist. Also irgendwie, wenn ich einer Freundin sage, hey, weißt du, wie krass das gerade ist? Du Heldin, oder so? Ja. Was du da gerade irgendwie alles wuppst, irgendwie mit deinen Kids und irgendwie eben, was du kehrst. Und finde es aber spannend, auch wenn ich darüber nachdenke, die eigene so Ambivalenz da drin zu erkennen, oder? Also einerseits, was du beschreibst, dass man es einem auch schmeicheln kann oder einem auch bestärken kann. Ich habe dann gedacht, wenn wir dann alle Heldinnen sind, sind wir auch wieder auf Augenhöhe. Vielleicht geht es einfach darum.
Ich finde es nur schon in dem inne. Und ich, also es gibt sicher ganz viele Leute, die anderer Meinung sind als ich, gell? Und vielleicht würde ich irgendwann meine Meinung auch wieder ändern. Aber und überhaupt nicht, um irgendwie zu sagen, ich finde das schlecht, dass du die Leute upliftest. Überhaupt nicht. Nur in dem Moment, wo ich quasi heldenhaft bin, weil ich, sagen wir, Musik, alleinerziehende Mutter und noch Geld verdienen nebenbei unter einen Hut kriege, wird quasi das Problem, das im System drin steckt, ja gar nicht angesprochen, sondern ich werde aufgestellt, weil ich das alles schaffe. Was aber mein Preis ist und der Preis von allen anderen, die das schaffen, ist, weißt, der kann so hoch sein, gesundheitlich, psychisch, was auch immer. Das heisst, durch das wird eigentlich über das Falsche geredet. Zumindest in einem politischen Sinn.
Genau, das ist mega spannend. Das ist mega spannend, weil ich habe mal eine Kolumne geschrieben, wieso ich zum Beispiel das Wort Powerfrau eine persönliche Falle geworden ist für mich. Und ich erlebe es ganz oft, gerade als Mutter von einem Kind mit einer Behinderung, dass man ja auf so einen Sockel gestellt wird als Heldin. Und da tue ich mich immer wieder auch dagegen wehren. Voilà. Und gleichzeitig, also genau aus den Gründen, wie du sagst, und gleichzeitig finde ich eben, wenn man dann das Individuelle anschaut, merke ich dann selber, dann habe ich eine Ambivalenz, dass ich es gleich manchmal nutze. Ich finde es einfach spannend. Also, ich finde es mega spannend, auch immer wieder eben über Ambiguitäten zu reden und über Gleichzeitigkeit. Und habe jetzt einfach gemerkt, ich habe nicht gewusst, dass du Heldin genommen hast, wenn ich das merke oder was das da lostritt. Ich finde das spannend, oder? Was machen wir mit dem?
Ja, man kann natürlich andere Worte benutzen. Weil vielleicht macht es ja bei der anderen Person auch etwas, wenn du sagst, hey, ich finde es eigentlich nicht richtig, dass du das alles musst leisten musst.
Das sage ich auch.
Ja, aber es ist unglaublich, unglaublich krass und ich sehe das und ich wertschätze das, dass du das gleich hinkriegst. Anstatt einfach, und ich sage eben nicht, dass du das sagst, aber anstatt einfach zu sagen, du bist eine Heldin, weil du das alles unter einen Hut kriegst und jetzt, was weiß ich, gebe ich dir noch mal 5 Verantwortungen obendrauf.
Ja, das macht Unterschied. Ich finde es mega wichtig, was du sagst. Danke vielmals.
Ich finde es mega spannend und mir ist noch ein Büchertipp in den Sinn zu dem Thema. Toxische Weiblichkeit von der Sophia Fritz behandelt nämlich genau das, was du sagst, Cis. Und auch das, was du in deiner Kolumne behandelt hast, Sarah. Eben so, dass dass wir eigentlich auch zum Teil uns selber oder eben auch von aussen, dass wir dann so abgefeiert werden für das, was wir alles müssen leisten, obwohl eigentlich das System krank ist, dass wir das überhaupt so müssen leisten. Und was ich auch mega schön finde, ist, dass eigentlich der Schluss mit dem Anfang mega schliesst, weil du hast nämlich unser Crowdfunding sichtbar gemacht und uns gerade mega viel Wertschätzung für die Arbeit, die wir leisten, entgegengebracht. Und am Schluss reden wir eigentlich ja auch genau wieder über das, was wir alles stemmen müssen, weil das System uns dazu zwingt. Merci vielmals, bist du da gewesen. Ich finde es ein super Schluss, bist du einverstanden?
Total. Sarah. Und ich denke an neue Wörter rum.
Ja,
und ich möchte Helden noch schnell hören, reinhören. Ach, jetzt super, ich habe es gefunden. Sonnenuntergang war im
auf den anderen Tagen, Semi-God, Hyper, Individuum, alle Wäschestraße, Infinitum, Mythisch, verbrot. Publikum. Und ein und stehen die Ovation, das alles für eine Handvoll Zampanos. Oh, von der Geburt ist Rambo, Genie Kult ist ein Karton. Da wird sich Vater Patron, Hans der letzte Tango, Fitzcarraldo.
Himmel.
Genau, es ist natürlich absichtlich so, wenn ein Netflix-Heldenfilm gemacht wurde.
Ich will einen Film mit dem Titelsong, bitte. An alle Filmschaffenden, die zuhören.
Sind anders, sind gleich und verwandt. Eine geile Geschichte, stundenlang
Danke Sarah, danke Zis. Tschüss zusammen.
Ciao zusammen.
Der Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Frauenzentrale Zürich entstanden. Seit über 100 Jahren setzt sich der Verein für mehr Selbstbestimmung für Frauen im Kanton Zürich ein. Mehr Infos unter frauenzentrale-zh.ch. Und schreibt uns gerne eure Ideen und Feedback auf Insta @frauenzentrale-zh. Es würde uns freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und bewertet. Danke.